Das ist die wahre Geschichte der Bankräuber Kurt Sandvik und Waldemar Felte, die im Winter 1933-34 den Seeweg von Wuppertal nach Indien suchten. Sie kamen nur bis Basel. Sie verliebten sich in eine Schallplattenverkäuferin und kauften jeden Tag eine Tangoplatte.
Bitte, Fräulein, ich möchte gerne eine Schallplatte kaufen.
Ja.
In deine Hände von Willi Kollo.
Oh, tut mir leid, die kenne ich nicht.
Die ist ganz neu.
Ich glaube nicht, dass wir die am Lager haben. Einen Augenblick, bitte. Nein, tut mir leid. Die müsste ich außer Haus bestellen. Sie könnten sie dann morgen hier abholen?
Das wird nicht gehen. Kurt, wann fährt denn morgen früh unser Zug?
Um 7.48 Uhr.
Wir öffnen aber erst um 8. Tut mir leid.
Tut mir auch leid. Auf Wiedersehen, Fräulein.
Auf Wiedersehen.
Du, wir können einen Tag länger in Basel bleiben, falls du auf die Platte warten willst. Übermorgen fährt auch wieder ein Zug.
Wenn du meinst?
Werden Sie morgen auch wieder hier sein, Fräulein?
Das weiß ich nicht. Vielleicht muss ich in einer anderen Abteilung aushelfen.
Dürften wir dann um Ihren werten Namen bitten?
Warum meinen Namen?
Müssen wir nicht angeben können, wer unsere Bestellung entgegengenommen hat?
Eigentlich nicht. Na, meinetwegen. Ich heiße Victoria Schub. Meine Kolleginnen nennen mich Dolly.
Welches Sternzeichen haben Sie?
Das müssen Sie jetzt aber bestimmt nicht wissen.
Wir sind beide Löwe. Geboren am 3. und 4. August 1910.
Nur einen Tag auseinander?
Ich bin der Ältere. Und der dort ist der Jüngere.
Ich bin Wassermann. 2. Februar 1908.
3 Wochen zuvor. Stuttgart, 18. November 1933. Eine Bankfiliale im Stadtteil Gablenberg. Bankfilialleiter Julius Feuerstein bereitet den Arbeitstag vor. Als erstes zieht er die Ärmelschoner über, dann zählt er den Kasseninhalt nach. Kontorist Gottfried Lindner, Feuersteins einziger Untergebener, ist in 32 Jahren Dienst bei der Stuttgarter Bank in Ehren ergraut. Seit 32 Jahren empfängt er täglich um 8.35 Uhr den Befehl zum Kaffee holen. Mit dem Tablett verschwindet er im Hinterraum. Draußen hält ein sportlicher kleiner Wagen, ein 750er Dixie, Baujahr 1930, dessen Besitzer ihn am Vorabend als gestohlen gemeldet hat. Waldemar Felte und Kurt Sandvik steigen aus dem Wagen und betreten die Bank.
Guten Morgen, die Herren. Was kann ich für Sie tun?
Da deutet schon eine Pistole auf Feuersteins Stirn. Über den Lauf hinweg fixiert ihn der kleinere Bursche. Der zweite Bursche, ein langer und schlaksiger Kerl, hat keine Pistole. Der steht nur daneben und tut verlegen. Feuerstein wartet ab, was weiter geschieht. Da die Burschen schweigen, zieht er die Kassenschublade heraus und legt ein Bündel Notengeld auf den Schalter. Der schlaksige Bursche greift nach dem Bündel, steckt es in die Manteltasche.
Danke, höflichst.
Der alte Lindner im Hinterraum merkt von alledem nichts. Er trinkt bedächtig seinen Kaffee aus, rückt Rock und Schlips zurecht und hinkt nach vorn in den Schalterraum. Alle erschrecken. Lindner über die Pistole vor Feuersteins Stirn, die zwei Räuber über den unerwartet auftauchenden Lindner und Feuerstein über den Schreck in den Gesichtern der Räuber. So springt der Schreck von einem zum anderen. Dann löst sich eine Kugel Kaliber 7,65 mm aus der Pistole. Sie durchbohrt Feuersteins Stirn. Der Hinterkopf explodiert. Julius Feuerstein, 27 Jahre alt, ledig, Mitglied der nationalsozialistischen SA, ist schon tot, als er im Fallen die offenstehende Kassenschublade herunterreißt. Es hagelt Mark- und Pfennigstücke auf ihn hinunter. Lindner flieht zurück in den Hinterraum. Ein zweiter Schuss geht los, ein dritter, vierter, fünfter und sechster. Lindner erreicht unverletzt den roten Knopf und drückt ihn erstmals in seinen 32 Dienstjahren.